Herzlich willkommen zur zweiten Episode der zweiten Staffel des Podcasts Zukunftsforum Weiterbildung. In dieser zweiten Staffel geht es um das Thema Ethik und Moral und welche Rolle sie im Bildungsprozess spielen. Mein Name ist Michael Stein. Schön, dass Sie zuhören. Wahrscheinlich ist das hier nicht die erste Folge unseres Podcasts, die Sie sich anhören. Und Sie wissen wahrscheinlich auch schon, dass dieser Podcast die mehrteilige Veranstaltungsreihe Zukunftsforum Weiterbildung begleitet. Aber selbst wenn diese Folge Ihre erste ist, macht das absolut nichts, denn jede Episode steht für sich und Sie können sich entweder die Folgen einer Staffel chronologisch anhören oder die, die Sie besonders interessiert. Die Veranstaltungsreihe des Zukunftsforums Weiterbildung findet Corona-bedingt online statt und es gab schon sehr spannende Impulsvorträge und Berichte von Expertinnen und Experten aus der Weiterbildung. Die drei Folgen dieser zweiten Staffel des Podcasts beschäftigen sich mit der zweiten Veranstaltung, die am 22. November stattgefunden hat. Es gibt aber noch zwei weitere Online-Runden. Und wenn Sie vielleicht nach dem Hören des Podcasts sagen, da würde ich auch gerne dabei sein, dann können Sie das tun. Am Schluss dieser Folge sage ich Ihnen, wo und wie Sie weitere Informationen bekommen. Ethik und Moral und welche Rolle sie im Bildungsprozess spielen, das ist ja unser Thema in der zweiten Veranstaltung und auch in dieser zweiten Podcast-Staffel. Und damit ist man im Grunde nahtlos bei einem Thema, mit dem wir alle schon heute und in Zukunft noch viel stärker in Berührung kommen, der sogenannten künstlichen Intelligenz. Professor Markus Gabriel von der Uni Bonn hat dazu in der Veranstaltung einen spannenden Impulsvortrag mit Erkenntnissen aus der Wissenschaft gehalten. Darum ging es in der letzten Folge des Podcasts. In der zweiten und dritten Folge unseres Podcasts wollen wir von der Wissenschaft in die Praxis wechseln und uns näher anschauen, welche Gedanken die Macherinnen und Macher von Weiterbildungsmaßnahmen umtreibt. Den Anfang macht die Direktorin der Volkshochschule in Bonn, Frau Dr. Ingrid Schöll. Und mit ihr bin ich nun verbunden. Hallo Frau Schöll.
Hallo Herr Stein, grüß Sie.
Frau Schöll, über künstliche Intelligenz sprechen wir ja im Grunde schon viele, viele Jahre. Man könnte fast sagen schon Jahrzehnte. Was würden Sie sagen, welche Bedeutung hat das Thema künstliche Intelligenz jetzt so im Jahr 2022?
Definitiv eine größere, weil wir, muss man einfach so sagen, durch die Pandemie in eine Situation gekommen sind, wo sich viel mehr Menschen, das merken wir auch in der Weiterbildung, mit Digitalisierung und mit dem, was Computer, was Digitales künftig alles machen kann, beschäftigen und wissen wollen, wie sie sich am besten schützen.
Mhm. Können Sie ein paar Beispiele nennen, wo künstliche Intelligenz ja auch vor allem im Bereich der Weiterbildung tatsächlich mit uns in Kontakt kommt?
Im Bereich der Weiterbildung direkt ist das noch gar nicht so stark. Aber ich würde sagen, im Alltag kommen wir so häufig damit in Kontakt, wir wissen es nur manchmal gar nicht. Wenn Sie in den Urlaub fliegen, Gesichtserkennung am Flughafen, wenn Sie, das was ist allerdings wirklich ein Thema für die Weiterbildung, wenn Sie an die sozialen Netzwerke denken, wenn ich automatische Empfehlungen von Inhalten kriege auf digitalen Plattformen. Ich bin selbst auf den sozialen Medien und da merkt man das ja. Oder wenn ich beispielsweise eine Schufa-Auskunft einholen muss. Wer weiß, was da alles aggregiert an Daten zusammenkommt. Ich glaube, wir sind im Alltag viel stärker mit künstlicher Intelligenz konfrontiert, als uns das klar ist.
Was denken Sie, in welche Bereiche wird künstliche Intelligenz in Zukunft noch vorstoßen? Wenn Sie mal so ein bisschen in die Glaskugel gucken, was könnte da noch alles kommen?
Oh, da kommt mit Sicherheit noch sehr, sehr viel. Ich habe ein total spannendes Buch eines aus Schweden stammenden und in Amerika forschenden ITlers gelesen, Max Tegmark. Der Name wird einigen etwas sagen. Das Buch heißt Leben 3.0. Und er hat wirklich in einer für mich fast schon dystopischen Form beschrieben, wo es hingeht, wenn wir die künstliche Intelligenz sozusagen nicht dem Menschen untertan machen. Selbstfahrende Autos, darüber sprechen wir alle, aber auch selbstfahrende LKW, also Roboterrichter, alles, was man sich vorstellen kann. Und deshalb, und das ist das ganz Wichtige, müssen wir die künstliche Intelligenz so beeinflussen, dass wir wissen, was sie macht und dass sie nicht mit uns macht. Also wenn man den Tegmark liest, sieht man am Anfang auch ein dystopisches Beispiel, wo die künstliche Intelligenz die Menschheit übernimmt. Soweit wird es hoffentlich nie kommen. Aber alleine dieses Intro in diesem Buch hat mir gezeigt, was möglich wäre, wenn der Mensch nicht die Macht über die KI und damit über die Technik übernimmt und behält.
Mhm. Nun beschäftigt uns ja vor allem der Bereich von Ethik und Moral, beziehungsweise hat es in der Veranstaltung des Zukunftsforums Weiterbildung. Deswegen lassen Sie uns mal so ein bisschen auf ethische Fragestellungen nochmal gucken. Was würden Sie sagen, welche ethischen Fragestellungen ergeben sich eben daraus, dass künstliche Intelligenz in Zukunft wahrscheinlich für uns alle eine Bedeutung bekommen wird?
Lassen Sie mich das mal ganz grob in drei Dinge einteilen. Wir überlegen ja jetzt schon, wie die Menschen damit kämpfen, dass sie sozusagen die ethische Basis sichern und behalten. Und ich will das mal ganz grob skizzieren. Mir ist klar, dass es sehr grob ist, aber trotzdem. In den USA haben wir so eine Art Überwachungskapitalismus. Sie bezahlen seit Jahren mit ihren Daten, was mit den Daten gemacht wird. Weiß keiner, und wie sie aggregiert werden und was dann auch für sie persönlich als Tracking oder sonstige Pfade daraus entsteht, weiß keiner. Aber wie gesagt, wir haben es in den USA, lassen Sie mich verkürzt sagen, mit so einer Art Überwachungskapitalismus zu tun. Zweite Modell sind die Chinesen, Social Scoring. Das ist eine klassische Form von menschlicher Überwachungskontrolle. Also der Alltag wird sozusagen von jedem Einzelnen überwacht. Und was machen wir jetzt in Europa? Wir versuchen über die Richtlinie künstliche Intelligenz ethische Schranken einzuziehen und zu sagen, nein, also eine solche KI weder im amerikanischen Modell des Überwachungskapitalismus noch im chinesischen möchten wir haben. Wir möchten Richtlinien aufstellen, wie eine menschliche KI aussieht. Daran wird in der EU schon lange gearbeitet und da stehen auch spannende Dinge drin. Ich will das gar nicht alles wiederholen, aber ganz oben steht der Vorrang des menschlichen Handels und der menschlichen Aufsicht, also keine KI, die über uns entscheidet, oder beispielsweise Schutz der Privatsphäre und des Datenqualitätsmanagements. Und wenn ich mir das anschaue, dann haben wir in Europa gute Ideen, aber in anderen Teilen der Welt agiert man schon ganz anders. Und ob wir diese guten Ideen, die ich für dringend notwendig halte und die wir auch in der Weiterbildung vermitteln müssen, ob wir die exportieren und zum Grundhandel der Menschheit machen können, damit wir die Kontrolle über die Maschinen und damit auch über uns behalten, das wird die große Frage sein.
Mhm. Welche Bedeutung kann so eine Richtlinie künstliche Intelligenz überhaupt haben, wenn die zunächst mal auf EU-Ebene festgezurrt wird? Dann bedeutet das ja nicht zwangsläufig, dass sie auch in den Mitgliedstaaten nun tatsächlich umgesetzt bzw. angewandt wird.
Wenn sie auf EU-Ebene diskutiert wird, auf der EU-Ebene, dann hat man an dieser Stelle die Verpflichtung, sie nach und nach in den Mitgliedstaaten einzusetzen. Das heißt also, wenn eine Richtlinie kommt und die zu erarbeiten ist schwierig genug, wir reden ja über ethische und über informationstechnische Fragen, dann wird sie auch Verbreitung finden. Man möchte dann, und das wird sehr, sehr spannend werden, natürlich auf der Operationalisierungsebene auch Zertifizierungen durchführen, welcher Einsatz von welcher KI im Alltag entspricht dieser KI-Richtlinie und welcher Einsatz nicht. Das heißt, man geht, wenn man die Richtlinie hat, dann natürlich auf die Alltagsoperationalisierung runter. Und da sehe ich eine Herausforderung für die Weiterbildung, dass man das vermittelt und dass man dann auch sagt, wir Menschen müssen sehen, dass wir nur solche KI einsetzen, die dieser von uns entwickelten Richtlinie und verabschiedeten Richtlinie entspricht. Ein zutiefst humanistischer Ansatz, ein zutiefst politischer Ansatz, der wie gesagt in anderen Teilen der Welt so nicht diskutiert wird, aber er muss natürlich durch Alltagshandel dann auch Durchsetzung finden.
Also das heißt, das sind auch im Grunde die vordringlichen Aufgaben der Weiterbildungseinrichtungen, wenn man auf dieses Spannungsfeld digitale Systeme, KI und Ethik guckt, wenn ich Sie richtig verstehe.
Ganz genau, ganz genau. Also ich sehe eine ganz zentrale Frage darin in den nächsten Jahren, dass sich die Weiterbildung mit KI und Ethik auseinandersetzt. Ich gebe Ihnen zwei praktische Beispiele, was wir hier in Bonn schon machen. Ich lasse gerade zwei kleine Konzepte entwickeln zum Thema Digitalisierung und Nachhaltigkeit, wo auch das ganze Thema der Datensouveränität sehr stark zur Geltung kommt. Und eine zweite kleine Kurseinheit für Kursleitende in der Weiterbildung beschäftigt sich dezidiert mit dem Thema künstliche Intelligenz und Ethik, weil ich das als Querschnittsthema gerne in die Weiterbildung reinbringen möchte. Unabhängig von dem, was ich unterrichte, ob ich jetzt Philosophie gänzlich ohne digitale Hilfsmittel als Kurs anbiete oder ob ich einen Computerkurs durchführe, als Querschnittsthema sollte, und das ist meine tiefe Überzeugung, jedem und jeder klar sein, dass man im Hintergrund immer, wenn man über Digitalisierung spricht, wissen muss, dass wir gestalten und dass die Maschinen nicht mit uns gestalten und dass wir die Gestaltungsspielräume auch auch mit ausformulieren können. Also unsere Kursleitenden, es mag ein bisschen idealistisch klingen, aber ich glaube, dass es uns gelingt, sollten wissen, wo die Gestaltungsspielräume in der künstlichen Intelligenz sind und wo die ethischen Schranken nach dem Vorbild der europäischen Gesellschaften und unserer historischen Traditionen sind. Das heißt, welche Technik wir auf gar keinen Fall einsetzen wollen. Das zu vermitteln ist schwer genug. Deshalb ist mein Weg erstmal der über die Kursleitenden und die auch wirklich dazu aufzufordern. Und das ist am besten, wenn man aus dem Alltagshandeln herauskommt. Ich habe ja eben ein paar Beispiele genannt, wo künstliche Intelligenz schon eingesetzt wird, dass man die Menschen dafür sensibilisiert, dass wir die Maschinen bestimmen und die Maschinen künftig nicht uns.
Die Kursleitenden entsprechend auf den richtigen Pfad zu setzen sozusagen oder weiterzubilden, das ist der eine Punkt. Aber natürlich muss es ja auch darum gehen, dass solche ethischen Fragestellungen insgesamt so ins Weiterbildungsprogramm der Einrichtungen, dass das da Einzug findet. Was könnten denn Veranstaltungen sein, die dann letztendlich auch die Teilnehmenden an solchen Veranstaltungen interessieren?
Also wir haben schon eine Reihe. Ich habe natürlich die Kursleitenden als meine wichtigsten Multiplikatoren im Blick, aber wir haben schon seit über 2 Jahren eine sogenannte digitale Akademie. Das ist der Anspruch, digital wichtige Themen aus der gesellschaftlichen Perspektive in die Breite zu bringen. Wir haben die ursprünglich mal dienstags morgens um 10 Uhr in Präsenz angesetzt, weil wir dachten, da kommt vorwiegend die ältere Zielgruppe, mit der wir diskutieren und die nicht abgehängt werden soll. Aber es hat sich herausgestellt, vor allen Dingen seitdem wir die digitale Akademie online durchführen, und das machen wir seit der Pandemie, also jetzt wirklich im 5. Semester, dass wir dienstags morgens, bei dem Termin sind wir geblieben, alle Gesellschaftsschichten finden, die sich dann online zusammenschalten zu den unterschiedlichsten Themen. Ich sag mal einige, wo sie dann merken, dass es auch immer wieder in die ethische Dimension reinkommt. Wir haben zum Beispiel mit dem Bundesinstitut für die Sicherheit in der Informationstechnik darüber diskutiert, was kann der Einzelne tun, um seine Daten zu sichern. Denn die Privatheit in der Digitalisierung ist die eigentliche Macht. Wenn ich meine Datensouveränität und meine Datenhoheit habe, dann kann ich sehr stark beeinflussen und dann gebe ich der künstlichen Intelligenz auch nicht so viele Möglichkeiten, sozusagen sich ständig datenbasiert weiterzuentwickeln. Das war ein Beispiel. In diesem Semester beispielsweise, und das wird dieses Jahr sehr spannend werden, sprechen wir mit dem Bundesdatenschutzbeauftragten Kelber über die Digitalisierung im Gesundheitswesen. Digitalisierung im Gesundheitswesen ist ein ganz elementarer Punkt, wo wir als Menschen, und das werden wir in dieser Session auch vermitteln müssen, wo wir als Menschen unsere Datenhoheit und unsere Datensouveränität behalten müssen und wo wir auch darüber reden müssen, was lassen wir beispielsweise zu, wenn KI bei Operationen im Pflegebereich etc. in den Einsatz kommt, was ist ethisch vertretbar und was nicht. Das sind 2 von vielen Beispielen, die wir, wie gesagt, unter anderem in der digitalen Akademie und das ausschließlich digital schon lange diskutieren.
Ja, interessant. Also das heißt, solche ethischen Themen und Fragestellungen, die lassen sich tatsächlich auch gut über digitale Formate vermitteln. Und da muss man nicht unbedingt in Präsenz irgendwo in einem Raum zusammensitzen, höre ich da so ein bisschen raus.
Wir haben beides. Also wir haben auch den jungen Mann, der bei uns für mich gerade das Konzept schreibt zur KI und Ethik. Der hat das Ganze in Präsenz als ganz klassisches Seminar gemacht. Er hat mir voller Begeisterung erzählt, weil er von einem philosophischen Angang her kam und sagte, was kann die Philosophie tun, um beim Thema digitale Ethik ihre berechtigten Forderungen einzubringen? Und er hat mir mit leuchtenden Augen von einem Wochenendseminar erzählt, in dem die Menschen wirklich aus philosophischer Sicht sehr stark diskutiert haben, welche Möglichkeiten hat man, auf die Digitalisierung unter ethischen Prämissen Einfluss zu nehmen. Aber wir haben halt auch die digitale Akademie. Ich glaube, man braucht beide Formate. Die digitale Akademie ist auch ein klassisches Kurzformat, also nach 90 Minuten spätestens ist sie beendet. In einem solchen Wochenendseminar, deshalb möchte ich die Dinge gar nicht gegeneinander ausspielen, können Sie natürlich viel mehr vertiefen und auch in Einzelfragen, wenn Sie allein die Richtlinie anschauen, da können Sie in ganz viele einzelne ethische Fragen abtauchen. Solche Formate braucht man auch. Also digital ja, aber ich möchte da die Präsenz nicht ganz ausschließen.
Das war ein Gespräch mit Dr. Ingrid Schöll, der Direktorin der Volkshochschule Bonn. Und das war die 2. Folge der 2. Staffel des Podcasts Zukunftsforum Weiterbildung mit dem Thema Ethik und Moral. Welche Schlüsselrolle spielen Sie im Bildungsprozess? Veranstalter des Zukunftsforums ist die Supportstelle Weiterbildung Qualis NRW. in Kooperation mit dem Landesverband der Volkshochschulen von NRW und dem Gütesiegelverbund Weiterbildung. Wenn Sie bei der nächsten Veranstaltung auch gerne selber dabei sein möchten, dann gibt es eine Website, auf der Sie weitere Infos finden: supportstelle-weiterbildung.nrw.de. Ich sage es noch einmal: supportstelle-weiterbildung.nrw.de. In der nächsten Folge geht es auch um Ethik und Moral und Ihre Verbindung zum Thema Weiterbildung, dann wieder mit einem Gast aus der Weiterbildungspraxis. Das war's. Mein Name ist Michael Stein. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns.